Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute bin ich wieder nicht alleine. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe euch heute jemanden mitgebracht. Heute eine Gästin, die für viele unter euch sicherlich keine Unbekannte ist. Man könnte sagen, ein Urgestein, natürlich nur im absolut wohlwollendsten Sinne. Heute ist nämlich mit dabei Perdita Lübbe-Scheuermann. Hundefachfrau durch und durch, eine absolut engagierte Netzwerkerin mit großem Herz. Immer im Einsatz für ihre ehrenamtlichen Projekte für den Tierschutz. Sie setzt sich mit Leidenschaft für Hunde ein, die nicht ganz so in die Gesellschaft passen. Also eine Chance für Hunde ohne Perspektiven. Aber sie ist nicht nur im Inland aktiv, sondern auch eine ganze Ecke weit weg in Afrika, nämlich auf Rettungsmission für Nashörner. Die heutige Folge wird sehr emotional und persönlich und ich danke Perdita nicht nur für die Perspektive auf ihre Hundewelt, sondern auch für das Teilen einer ganz persönlichen Mission mitunter auch, aber auch für das Teilen ihrer ganz persönlichen Gedanken. Und das direkt aus dem Herzen heraus. Ich denke, das kann man sagen und ich denke, das werdet ihr auch so sehen, wenn ihr die Folge gehört habt. Also, ganz großes Danke an Perdita. Wir sprechen heute ausführlich darüber, wie und warum sie dorthin gekommen ist, wo sie heute ist. Wir sprechen über ihre Projekte wie Start ins neue Leben und Rettet das Nashorn. Ein Projekt, bei dem Hunde ausgebildet werden, um Wilderern nachhaltig das Handwerk zu legen. Und wir sprechen auch über ihre neuesten Bücher, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene wertvolles Wissen vermitteln sollen. Und für alle, die noch nicht so häufig reingehört haben, der Sinn und der Gedanke hinter unserer Hinter den Kulissen der HundetrainerInnen-Reihe ist es, ganz unterschiedliche Perspektiven aus der Welt des Hundetrainings zu zeigen. Das sind natürlich zum einen die thematischen Schwerpunkte, aber eben auch die individuellen trainingsphilosophischen Einstellungen, Erfahrungen und Gedanken, die Menschen, die sich in dieser Szene bewegen, so mitbringen. Denn wissenschaftliche Erkenntnisse, wenn sie überhaupt zu bestimmten Fragestellungen vorhanden sind, die sind natürlich das eine. Die Interpretation und die Einbindung dieser in das eigentliche Training und das Leben mit Hund bis hin zur Bildung einer eigenen Philosophie ist jedoch ein weiterer wesentlicher Aspekt im Umgang mit Hunden und ihren Menschen. Denn hier spielen Emotionen, Werte, Ideologien und Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Wir wollen diese Vielfalt zeigen, Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den Hundeprofis zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können. Und deshalb liegt uns diese Reihe auch besonders am Herzen. Und ihr seid auch gerne dazu eingeladen, jederzeit eure Gastwünsche uns zuzusenden. Wenn ihr dazu Lust habt, wenn euch direkt jemand in den Kopf kommt, einfach eine Mail schreiben an feedback@cleverdogcampus.de und wir nehmen das sehr, sehr gerne in unsere nächste Redaktionssitzung auf. Ja, und jetzt geht's los mit dieser Folge und mit Perdita. Und ich würde sagen, lehnt euch zurück und wir begrüßen Sie jetzt gemeinsam in dieser Folge. Hallo Perdita, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir dich heute hier für den Clever Dog Podcast catchen konnten. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bin gespannt.
Perdita, du bist ja seit vielen, vielen Jahren schon eine Hundefachfrau, würde ich so mal sagen. Und ich glaube ganz fest dran, dass die meisten unserer Zuhörenden dich schon kennen. Und für viele und so auch für mich gehörst du irgendwie zur Hundewelt dazu, muss ich so sagen, und bist da gar nicht wegzudenken. Du bist ja als Trainerin aktiv und als Verhaltensberaterin. Du bist die Inhaberin der Hundeakademie, Perdita Lübbe. Du bist Coaching-Expertin und Autorin. Und du hast dir ein ganz schön großes Netzwerk aufgebaut, hast einige wirklich beeindruckende Projekte auf die Beine gestellt und bist auch noch mittendrin. Doch bevor wir zu dem einkommen, würde ich ganz, ganz gerne, weil das so die Intention hinter unserer Reihe ist, gerne einen Blick zurückwerfen, wenn du darauf Lust hast. Denn mich interessiert auch brennend, wie ist es denn zu all diesem ganzen Treiben gekommen? Hast du darauf Lust, da mal ein bisschen zurückzublicken und mir vielleicht mal zu sagen, wie bist du denn überhaupt ganz am Anfang mit Hunden, mit der Hundewelt in Berührung gekommen?
Hui, ja, lass uns das tun, liebe Merle. Während du fragst, muss ich dir natürlich denken, weil das schon echt ein paar Tage her ist. Hab ja schon ein paar Kilometer drauf und interessant eben auch so deine Vorstellung, wenn ich das so höre. Du könntest ja eigentlich meine Marketingdame werden. Hey, so käme ich überhaupt nicht auf die Idee, mich vorzustellen. Ja, aber ist was dran. Ja, lass uns in die Vergangenheit abschwören und frage du und schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Sehr, sehr gerne. Ja, fangen wir mal am Anfang an. Wo sind deine ersten Berührungspunkte mit Hunden überhaupt zustande gekommen?
Ich bin mit Hunden groß geworden. Wir hatten zu Hause einen Irish Setter. Und Münsterländer und Jagdterrier. Das sind so die Hunde, mit denen ich groß geworden bin. So, dann war eine kurze Pause. Dann waren es wieder Jagdterrier. Also das sind so die Hunde, kernig, ich mag die auch, interessant. Ne? Das sind so die Hunde, die so meinen Weg begleitet haben, als ich klein war, jugendlich. Ja, und dann ging es schon los. Guck mal, 87 haben mein Mann und ich, damals noch nicht verheiratet, uns unseren ersten Labrador angeschafft. Also das ist so mal grob die Geschichte. Labrador, weil wir in einer Dreizimmerwohnung wohnten und ein Freund von meinem Onkel sagte, hey Labrador, ich wollte einen Beagle, weil die so klein sind und passen, kurzes Fell, so, weißt du. Man guckt ja so nach Äußerlichkeiten oftmals. Und dann sagte dieser Freund, Labrador, die sind so vom Wesen ganz gut, mach das mal. Und dann gerieten wir zwar an einen VDH-Hund, aber eigentlich irgendwie auch an einen, so eine zwielichtige Gestalt. Den haben sie dann irgendwie aus dem Verein später auch rausgeschmissen. Aber der Hund war super, war gut, alles gut gelaufen. Aber interessant, so bin ich auch in die Vereinswelt vom Deutschen Retriever Club gekommen. Das war auch ein Ritt, ein interessanter Ritt, eine interessante Geschichte. Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eine wilde Reise dieses Leben bislang.
Und dann so vom ersten eigenen Hund, sage ich mal, oder von dem Labrador, der dann nach den Kindheitshunden so dazugekommen ist. Wie kommt man davon denn dazu, überhaupt den Gedanken zu treffen, so, ich möchte Hundetrainerin werden? War das dein erster Berufswunsch oder kam da noch was davor?
Ich muss wieder zurück in die Kindheit. Und zwar wollte ich Pferdewirtin werden. Ich war mehr im Reitstall als in der Schule. Ja, das ist kein großes Geheimnis mehr, glaube ich. Und ritt jeden Tag einige Pferde und ich wollte unbedingt Pferdewirt werden. Und mein Vater, Oberstleutnant, sagt, pass mal auf, wer nichts wird, wird, wird. Und wer gar nichts wird, wird, Pferdewirt. Lass das. Du musst Geld verdienen. Und ich, okay, dann habe ich überlegt, um Geld zu verdienen, möchte ich Besamungstechnikerin werden. Da kriegt man nämlich 2000 Mark. Das ist dir fremd, die D-Mark, oder? Mark netto.
Kenne ich schon noch. Bin ich auch noch mit so jung, bin ich auch nicht mehr.
Und dann dachte ich, hey, dann bin ich reich. Das will ich werden. Ich werde Besamungstechnikerin. Und irgendwie hat sich das dann einmal zerschlagen. Und dann landete ich von Hildesheim gut behütet in Frankfurt, weil mein Bruder mich hier zur VDO runtergeholt hat. VDO ist ein Hersteller, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber Hersteller gewesen für Autozubehör. Mhm. Und da landete ich und machte parallel immer im Retriever Club durch unseren Hund am Wochenende Unterricht, Kurse mit Ralf zusammen mit meinem Mann. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist mein Leben, ich möchte lehren. Ich habe schon damals als Jugendliche Reitunterricht gegeben. Und dieses Lehren und dieses Menschen und Tier nach vorne zu bringen und zu vereinen, das war immer so mein Ziel. Und das habe ich nicht losgelassen. Und dann war ich da im Büro als Sachbearbeiterin, dann wechselte ich ein bisschen meine Jobs und war auch nicht unglücklich in meinem letzten Beruf als Vertriebsassistentin. Das war toll, konnte ich organisieren, hatte ein Dach über dem Kopf, habe ganz gutes Geld verdient, bisschen mehr als 2000 Mark, Gott sei Dank. Und dann habe ich gedacht, nee, ich muss raus. Und so entwickelte sich dieses, das war eine Vision, dieses, komm, ich möchte da draußen lehren. Und guck mal, das ist jetzt 30 Jahre her, über 30, weil ich ja noch gar nicht die Hundeakademie gegründet hatte. Und da gab es kaum Hundetrainer. Da gab es Günter Bloch, da gab es den Retriever Club mit Heinz Geil, den ich nie vergessen werde, Wesensrichter und Trainer. Und wenig Hundeschulen, eine Hundeschule, Hässling, glaube ich, gab es da. Weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und das war's. Und ja, ich habe dafür gebrannt und ich brenne auch heute noch dafür. Ich glaube, das merkt man auch. Für mich sind Hunde und Menschen zu vereinen einfach das Größte. Ja, und so ging es los. Denn im Deutschen Retriever Club, wo ich selbst am Kurs teilnahm mit unserem Kestrel, wurden wir denn ausgewählt. Der Trainer sagte, hier, ihr habt es doch ganz gut drauf, pass auf, ihr übernehmt mal die Welpen. Und dann haben wir, wie das ja oft so ist, leider Gottes, die Welpenkurse übernommen. Und es war ein Retriever-Boom zu der Zeit. Und das entwickelte sich. Wir haben Samstag, Sonntag da draußen gestanden mit 10, 12 Kursen teilweise und Hundeteams gearbeitet. War gut, war schön. Möchte ich auch nicht missen, diese Zeit.
Wie ist es zur Akademie gekommen, zu deiner Akademie? Was war so die Inspiration dazu? War es das, dass du sagst, oh, es muss irgendwie noch mehr Wissen mehr werden, ich möchte mehr Wissen vermitteln und ich möchte das irgendwie noch professioneller aufziehen und ich habe da mehr Inspiration noch zu? Oder wie kam dieser Gedanke dazu, deine Akademie zu gründen?
Also Merle, erstmal möchte ich dir sagen, dass du super Fragen stellst und super vorbereitet bist. Das finde ich ganz schön toll. Und du wirst ein ganz dickes Lob von meiner Freundin Christine bekommen, dass du mich ausreden lässt, wo ich doch die ganze Zeit ohne Punkt und Komma quatsche. Schöne Grüße an dieser Stelle an Christine. Interessant. Ich hätte, glaube ich, im Retriever Club bis heute weitergemacht, wenn da nicht diese Klausel gewesen wäre, wir dürfen keine Dissident-Hunde nehmen. Es war ja zu der Zeit so, 87, 88, 89, 90, dass es so viele Händlerhunde gab, ohne Papiere, reingeholt aus dem Ausland, dafür natürlich günstiger. Ich meine, es ist nichts Neues, haben wir ja heute auch. Und diese Hunde sollte ich in meinen Kursen nicht aufnehmen. Ich sollte nur VDH-Hunde nehmen. Und dann hatte ich hier in der Nachbarschaft schon ein paar Menschen, die so sagten, hier, ich habe einen Gordon-Setter und ich habe Welch-Terrier, ich möchte auch kommen. Die habe ich einfach in meine Kurse genommen. Das wurde aber nicht gern gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wenn das nicht geht, einen Rottweiler hatte ich auch. Und ich hatte auch einen eigenen Rottweiler dann parallel noch dazu. Und das wurde auch gar nicht gern gesehen. Dann habe ich gesagt, Mensch Leute, wenn ich nicht im Ehrenamt für euch weitermachen darf, nach meinen Regeln, muss ich meine eigene Hundeschule gründen. Tja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann musst du das wohl tun, weil das geht nicht. Du darfst nur unsere VDH-Retriever nehmen. Hab nichts gegen den VDH, ganz im Gegenteil. Habe ich gesagt, gut, gründe ich meine eigene Hundeschule. Und so habe ich 94, trara, die Hundeakademie gegründet. Ganz kurz mit einer Freundin zusammen, die dann aber sich frisch verliebt, dann auf den Weg gemacht hat in eine andere Richtung und ist hier aus Hessen entschwunden. Und so stand ich dann mit meiner Hundeakademie da. Und die gibt es heute noch, 30 Jahre später. Und jetzt, dann habe ich meine Welch-Terrier und alle gehabt und natürlich auch Retriever und alles, was es gibt. Und so war es. Also es war gar nicht so der Wunsch dahinter. Ich hätte damit mein Geld nicht verdienen müssen. Jetzt tue ich es. Ja. Und kann aber rückwärts, weil ich ja auch durchaus diesen sozialen Touch habe, von dem ich gar nicht so dachte, dass das so exzessiv ist. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, meine Reitstunden und alles für umsonst gemacht. Und im Retriever Club im Verein ja auch immer ehrenamtlich. Hast Benzingeld bekommen, ein paar Cent. Aber jetzt kann ich das, dadurch, dass ich über die Hundeakademie natürlich ein bisschen was verdiene, wieder zurückgeben in die Projekte, die dann ja auch entstanden sind. Ja, also so ist das entstanden.
Ja, spannend. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass du das erzählst, wie so dein eigener Werdegang ist, weil irgendwie finde ich das auch für, wie so die Hundetrainerinnenwelt heute ist, so ein ganz entscheidender Punkt und auch so ein ganz geschichtlicher entscheidender Punkt, dass sich so das Hundetraining so von der reinen Vereinsebene auf, ja, diese, sag mal, freiberufliche Welt komplett ausgelagert hat, weil das ist ja schon mittlerweile ganz klar andersrum orientiert. Deswegen finde ich das ganz, ganz spannend.
Ja, ist es, wenn man es von außen betrachtet. Für mich ist es ja einfach immer so ein, immer weiter, ne? Ich denke da gar nicht so viel drüber nach. Mhm. Ja, stimmt.
Ist normal. Und wir wollen ja auch gleich, du hast es schon angesprochen, unbedingt auch noch über deine Projekte sprechen. Also ich fange da vielleicht mal mit der Frage an. Du hast es gerade gesagt, in den 30 Jahren, in denen du schon aktiv unterwegs bist, in dieser Zeit, was gibt es da so für Meilensteine, die dir jetzt so im Kopf sind, wo du sagst, boah, das hat mich wirklich so geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin?
Boah, was für eine tolle, tolle, berührende Frage. Also bemerkenswert, und ich werde sie nie vergessen, war Dietlinde Ruh, leider gestorben vor ein paar Jahren. Unsere erste Vorsitzende damals im Red River Club, auch Wesensrichterin, die mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, du machst das, und mich sehr begleitet hat. Manuela van Schewig, damals auch Wesensrichterin, heute Hundetrainerin, ich habe sie leider aus den Augen verloren, wichtig gewesen für mich, weil auch sie hat meine Hand gehalten. Heinz Geil, den ich schon erwähnte, der solche Werbeanzeigen machte wie, wer durch die Hölle will, meldet sich beim Seminar von mir an. Toller Mann, der nicht viele Menschen mochte, aber Gott sei Dank Ralf und mich, das war ganz schön gut. Schade, auch gestorben. Und Günther Bloch, ein Mensch, der lange an meiner Seite war und den ich sehr geschätzt habe. Ein Wilder, ein Revoluzer, aber unvergesslich. Dorit Feddersen, gleich Petersen, gleich mit hinzugefügt, ein Mensch mit einem Humor und einer Intelligenz. Wir waren sehr schnell, sehr intensiv befreundet, und ihr Tod, den verknuse ich heute noch nicht. Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr her. Viele werden sagen, wir waren Dorit Feddersen-Petersen, aber sie hat einfach auch viel für die Hunde- und Tierwelt getan.
Ach, das glaube ich nicht. Also nicht von unseren Zuhörenden, da bin ich ganz
also, überzeugt. Du kannst mich jetzt sehen, und es rührt mich immer noch zu Tränen, weil sie war mein Telefonjoker in allen Belangen, und sie zu verstehen war anfangs nicht einfach für mich, und später kamen wir irgendwie zusammen. Es war ein ganz unterschiedliches Niveau, weil ich habe diesen IQ durchaus nicht. Das war schon besonders. Ja, also das war so die Anfänge zwischen Verein und dann Hundeschule. Dann war lange an meiner Seite die Hundeschule Aschaffenburg, die Petra Fürmann. Wir waren lange befreundet, und auch eine tolle Kollegin, die ich sehr wertgeschätzt habe und immer noch auch aus der Ferne und Distanz wertschätze. Wir haben lange zusammen Seminare gemacht. Sie war eine von denen, die mich dazu auch ermutigt hat, Seminare zu halten. Ich wäre überhaupt nicht so auf die Idee gekommen. Und das, also Petra war auch ein großer Eckpfeiler. Und auch fernsehtechnisch, ne? Es gab früher Herrchen gesucht, und auch da habe ich immer mal Hunde vorgestellt. Es gibt so viele Namen, und zum Beispiel auch Kirstin Höfer, Tierheim Koblenz heute, früher Tierheim Darmstadt. Eine Person, die immer in meinem Leben ist, mit einem kurzen Cut, aber wieder zusammen. Eine Person, die Vision hat, die nach vorne schaut und einfach Biss hat. All diese Menschen, die so, wenn ich jetzt, während ich spreche, darüber nachdenke, all das, was sie gemacht haben, selbstlos gemacht haben. Nicht, komm her, du musst mir dafür was geben, sondern weil sie an diese Person Perdita geglaubt haben. Und das ist das, was ich berührend finde. Menschen, die gönnen können. Und wirklich bemerkenswert, dass das jetzt gerade hier so auflammt in diesem Podcast, dass immer Menschen um mich herum waren und auch noch sind, die einfach wohlwollend sind. Klar gibt es dann immer mal irgendeinen, der dir auch mal ein paar nasse Lappen ins Gesicht schlägt, aber die sind weg, die sind auch nicht mehr in meinem Kopf. Oder sie sind gedreht, und wir sind jetzt gut miteinander, weil ich jemand bin, der Dinge anspricht, der gerne kommuniziert und Dinge auch wieder gerade rückt. Ja, und späterhin, es wurde ja immer schneller. Das ist so ein, weißt du, das geht los mit einzelnen Menschen, die du kennenlernst, aber plötzlich ploppt das auf und es werden immer mehr. Und jetzt können lauter Namen springen, wie Volker und Matthias, die uns bei den Projekten so unterstützen, damals auch Gerold, und dieses ganze Hundeakademie-Team. Wir sind schon so lange zusammen. Das sind alles Eckpfeiler. Und ohne diese Menschen wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Es ist die Frage, wo bin ich? Ich bin einfach dort auf einem, das sage nicht ich, es spricht aus mir. Ich bin auf einer, in einer Position, nehmen wir mal dieses Wort, wo ich einfach anderen gut helfen kann. Und das könnte ich nicht. Wäre nicht um mich herum so ein tolles Netzwerk. Kollegen, sämtliche Kollegen da draußen, jetzt spreche ich kurz von meinem Buch, über das wir nachher auch noch sprechen vielleicht, das frisch erschienen ist, ein Kinderbuch. Und ich spreche meine Kollegen an und sage, hey, ich brenne für dieses Buch. Meint ihr, ihr könntet es mal vorstellen, mal in die Kamera halten, wenn es euch gefällt? Und bis auf eine Person haben alle, die ich angesprochen habe, mitgemacht und sagen, klar, ist das ein tolles Buch, das stelle ich gerne mal vor. Und das ist so wertvoll. Das ist, Also im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die sagen, ach, die Welt ist so doof und die Menschen sind so blöd. Klar, ich musste mich gestern auch auf Facebook gerade mal kurz zusammenreißen. Aber die Welt ist nicht verrückt. Es gibt so viele tolle Menschen. Und ich glaube, wenn man diese Energie so sieht und diese Energie so nimmt, dann ist es einfach nur ein Getragenwerden.
Ich muss sagen, ich finde es auch sehr beeindruckend, dass du, und auch sehr bezeichnend, dass du, als ich dich nach deinen Meilensteinen gefragt hast, erstmal über die ganzen tollen Menschen gesprochen hast, die dich begleitet haben. Das sagt, finde ich, auch ganz, ganz viel aus. Und dieses Netzwerk, von dem du gesprochen hast, oder was sich entwickelt hat, was ja schon so organisch einfach auch gewachsen ist und jetzt einfach so auch dich und das, was du bist, sicherlich auch irgendwo ein Stück weit mit ausmacht. Ihr habt ja einiges zustande gebracht. Das eine ist deine Hundeakademie und das andere sind aber auch wertvolle Projekte, die du mit deinem Netzwerk betreibst. Da fällt mir jetzt ein, das Start ins neue Leben Projekt und auch, sage ich mal, deine Projekte oder dein aktuelles Projekt in Afrika. Vielleicht magst du mal in der von dir gewünschten Reihenfolge über deine aktuellen Projekte berichten.
Ja, zu den Projekten. Also erstmal danke, Merle, zu der Sache mit dem, ja, ich sehe die Menschen, weil auch wenn es vielleicht andere anders sehen, ich stelle mich gar nicht so im Mittelpunkt. Ich tue das, weil ich immer hoffe, dass irgendwo noch ein bisschen Geld für meine Projekte zusammenkommt. Wenn ich könnte, wie ich wollte, diesen Spruch mag ich nicht, wenn ich Hunde empfehle und dann jemand sagt, oh, wenn ich könnte, wie ich wollte. Wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich diese ganze Social-Media-Geschichte, glaube ich, sehr, sehr, sehr massiv reduzieren. Aber ich hoffe auf ein Zehner mehr für meine Projekte. Und deshalb tanze ich rum. Macht ja auch Spaß, ein bisschen rumzutanzen. Und damit sind wir bei den Projekten. Also die Hundeakademie nach wie vor. Ich brenne für sie, aber die steht natürlich super durch dieses wirklich fantastische Team. Da brauche ich nicht viel zu machen. Zwischendurch mal kurz ein Auge drauf, aber nee. Und dann haben wir Rettet das Nashorn gegründet Ende 2012. Und wir saßen zusammen am Tisch mit unter anderem Dorit Feddersen-Petersen nach einem Seminar. Und mein Mann und ich, wir machen jedes Jahr oder haben bis dahin, jetzt nicht mehr, weil es alles an das Nashorn geht, am Ende des Jahres, wenn wir irgendwie ein bisschen Geld übrig hatten, eine Ausschüttung gemacht. Für ein Tierheim eine Spende gemacht oder für irgendetwas. Und hier die Obdachlosen bei uns in Darmstadt. Und kam immer so ein paar Euro zusammen. Und als wir im Oktober 12 zusammensaßen, war schon ein paar Tage her, sagten wir, Afrika. Die Nashörner werden gewildert. Ralf und ich, wir sind seit 2003 viel in Afrika und sind, warum auch immer, durchs Universum vielleicht gelenkt, immer mal auf getötete Nashörner getroffen. Und anfangs wurde uns gesagt, dass diese Nashörner eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber irgendwann sagst du, Moment, da stimmt was nicht. Und siehst du die Schusswunde oder siehst du, dass die Hörner fehlen? Dann erzählen die dir auch noch, ja, die haben wir abgeschnitten. Warum musst du die abschneiden? Können ja auch liegen bleiben. Und na gut, lange Rede, wenig Sinn. Dann haben wir gesagt, okay, aber Geld nach Afrika kann ein bisschen kritisch sein. Gucken, ob das ankommt. Wir bilden Hund aus. Und so hat Gerold Günther, der damalige Chef von der Hundestaffel, ja, Südhessen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage, also für die Polizeihundeschule war er zuständig, der hat gesagt, du, ich bilde euch den aus für diese ganze Sucharbeit und oder Spürarbeit ist es ja, weil die ja an den Toren zu den Parks Autos absuchen nach Nashorn, Elfenbein, Munition, Waffen, Schuppen, Tierschuppen. Und so brachten wir in 2013 den ersten Hund runter nach Südafrika und gefolgt sind mittlerweile 6. Wir haben 7 Hunde runtergebracht jetzt. Dieses Jahr gerade die letzte, Gutskulava Kutiva, kleine Maus. Und wir haben auf Halde 5 weitere, die runtergebracht werden sollen nach Afrika. Ja, also das ist so das Projekt Rettet das Nashorn, das riesengroß geworden ist. Es sind nicht nur die Nashörner. Wir haben über einen Sponsor eine Klinik bauen können mittlerweile für Haus- und Hoftiere, Kälbchen und Ziegen und alles Mögliche. Wir kommen ja gerade zurück aus Afrika und waren natürlich auch mehrmals in der Klinik. Da laufen jetzt 7 Hunde rum, die von misshandelt, über gefunden, über Mutter durch einen Schlangenbiss gestorben, aufgezogen. Also sowas von dem. Und wir kümmern uns um Eselchen, die Wasserkarren, momentan ist eine Riesendürre in Südafrika, die Wasserkarren ziehen und einschneidende Geschirre haben, dass die ordentliche Geschirre bekommen, dass die nicht so leiden müssen, wenn sie ihren Job machen. Und wir kümmern uns um Tiere, die in Schlingen gefangen sind. Die Schlingjagd, ganz, ganz großes Thema, weil die Menschen, die auf der anderen Seite des Zaunes wohnen, einfach kein Geld haben. Die sind arm. Ich habe vor ein paar Tagen unseren Fährtenleser angewhatsappt und sage, wie geht's? Alles im grünen Bereich? Sagt er, ja, heiß. Und ich habe gerade kein Wasser zu Hause. Während wir Touristen in fancy Lodges Urlaub machen und 2 Stunden duschen oder was auch immer oder den Pool benutzen, wenn die in Leave gehen und mal ein paar Tage Auszeit haben, sind die zu Hause in einem kleinen Hüttchen und sein Wassertank war leer. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Dieser Wassertank ist voll und der bleibt jetzt auch immer voll. Der kann Gift draufnehmen, weil der wird nie wieder kein Wasser haben. Aber das ist einer. Und wir hatten eine Geschichte, die mich tierisch berührt. Da war ein Kälbchen in der Klinik und dieses Kalb hat es leider nicht überlebt. Das war fast verhungert. Aber wir haben da versucht, es zu pushen, hat Medikamente reingedrückt bekommen. Und dann ruft der Farmer an und sagt, ich hol's ab, wir müssen das noch essen. Und die Tierärztin sagt, hey, da sind Medikamente drin. Und sagt er, wir müssen es noch essen. Und das sind Dinge, Merle. Weißt du, und dann gehen wir hin hier vom Schreibtisch aus und sagen, ja, die Wilderer, lasst's. Ich wünsche, dass denen das Gleiche passiert. Viele von denen haben wirklich Not. Und man muss beide Seiten sehen. Das finde ich wichtig. Ja, natürlich sind die keine Nashörner wildern. Und natürlich unternehmen wir was dagegen. Die Syndikate, an die müsste man dran, an die kommst du nicht. Aber die Menschen, die da vor Ort rumstolpern und Schlingen auslegen, um sich eine Antilope zu fangen, damit sie ein paar Wochen essen können, das ist schon tragisch. Ja, sie dürfen es nicht. Und die Trophäenjäger gehen rüber. Wir hatten gerade auf unserem Flug welche, die ihre Waffen am Zoll nochmal untersuchen lassen müssen. Deshalb habe ich das mitgekriegt. Die Trophäenjäger fliegen darüber und schießen dann gerade mal kurz einen Elefanten. Weißt du, das ist alles so irre. Aber Afrika ist weit und ich bin da natürlich tief drin und sehr berührt. Aber ich komme da nicht mehr raus. Dieses Projekt bleibt bis zu unserem letzten Atemzug unser Projekt. Wir werden weiterhin Hunde runterbringen. Wir werden weiterhin involviert sein in all das. Weißt du, während wir jetzt da waren, waren Elefant und Nashorn in der Schlinge. Und wir sind mit rübergefahren und haben den Tierarzt begleitet und die Tiere wurden dann schnell aus der Schlinge befreit. Ja, das ist schon eine andere Welt. Sag's nochmal. Das ist grob rettet das Nashorn. Ich kann das gar nicht erzählen, weil das so viel ist. Das ist irre.
Man merkt das schon. Es ist sehr, sehr emotional komplex, sehr, sehr gesellschaftlich komplex. Ich würde gerne noch mal kurz nachfragen, auch einfach fürs Verständnis für mich und für alle Zuhörer, ob du da noch ein bisschen erklären kannst, was genau die Aufgabe der Hunde ist und was genau es zu tun hat mit der Ausbildung, die ihr hier in Deutschland mit den Hunden macht.
Ja.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Doch hier. Du hast das in dem ganzen Chaos total richtig verstanden. Wir suchen aktuell 2 Hunde hier in Deutschland, die nach Afrika geflogen werden. Und das war das Thema auch, das ich gerade ansprach mit Facebook, weil ich einen dritten Aufruf gemacht habe und dann kommen Menschen ums Eck, die sagen, euch würde ich keinen Hund geben, die armen Hunde. Also, unsere Hunde, die darüber gehen oder auch schon drüben sind, wir haben einige Hunde aus dem Projekt, aus Start ins neue Leben, komme ich gleich hin, die schon Schwierigkeiten gehabt haben mit Menschen, die andere Hunde gebissen haben und die aber super veranlagt waren für unser Projekt Rette das Nashorn. Und deshalb haben wir Hunde nach Afrika geflogen, vorher hier ausgebildet, die jetzt einen Traumjob machen. Die arbeiten morgens und abends. Jede Stunde, manchmal auch noch mittags, je nachdem, wie das Wetter ist. Sobald der Boden warm ist, schmeißt sich unser Security-Chef runter und sagt, die Hunde arbeiten jetzt nicht. Und die Hunde suchen an den Eingangstoren zum Greta Krüger Nationalpark. Also das ist der private Bereich, nicht der offizielle Krüger. Da suchen die ein- und ausfahrende Fahrzeuge nach besagten Sachen ab. Nashornhorn, Munition, Waffen, Elfenbein. Und Suchen und Finden sehr, sehr erfolgreich. Unsere Tore, wo unsere Hunde sitzen, werden umgangen. Wenn man irgendwie einen anderen Weg findet und es gibt verschiedene andere Eingänge noch, dann werden die genommen, damit man nicht mehr an unseren Hunden vorbei muss. Ein großer Erfolg. Und die werden hier ausgebildet. Basics in der Regel so durch uns. Und dann geht's weiter mit der Spürhundearbeit. Da ich so wenig mit Waffen rumlaufen darf als Otto-Normalverbraucher, haben wir bislang immer Polizisten an unserer Seite, die das übernehmen und dann diese Spürhundearbeit machen. Die können es auch besser als ich. Ne? Das zudem, ich kann andere Dinge besser als das. Und die sorgen dafür, dass die Hunde diese Objekte suchen und finden. Und wenn die dann ausgebildet sind, gehen die rüber. Mit uns werden sie geflogen nach Südafrika, werden von uns auch in Empfang genommen und gehen dann, aber leben sich kurz ein paar Momente und gehen dann, wie gesagt, an, wir haben jetzt 3 verschiedene Stellen, wo unsere Hunde sind. Aber die Hauptstelle ist, falls irgendjemand nach Afrika fliegt und ins Timbavati-Gebiet durchs Nkulu-Gate fährt, da sind unsere Hunde. Nicht zum Knutschen und zum Kuscheln, aber man kann sie zumindest dort arbeiten sehen. Und da machen die ihren Job. Und in der Pause sind die draußen, haben Auslauf. Die Doghändler, also die Hundeführer, nennt man die da, die sitzen bei ihren Hunden und schmusen die. Ich habe hier neben mir einen Monitor, wo die ganze Zeit läuft, dass ich sehe, was die Hunde machen. Also ich kann die Hunde um die Uhr, wenn ich möchte, sehen. Nicht, weil ich beobachten möchte, ob die da irgendeinen Quatsch machen. Aber ich möchte gucken, nähern sich Leoparden von außen an. Die haben das Gleiche auch natürlich vor Ort, weil ich bin ja auch viel unterwegs. Aber ich könnte sehen, dahin kommen jetzt Paviane. Paviane sind auch gefährlich für die Hunde. Das ist zwar ein Hochsicherheitstrakt und die Hunde sind super in einem Zaun mit Strom drauf, obendrauf, dass die nicht reinkommen, versehen. Aber du weißt nie. Und so kann ich auch sehen, ich beobachte, 3-mal die Woche bekomme ich Videos geschickt von der Arbeit, wie sie mit den Hunden arbeiten. Obwohl ich das nicht bräuchte, weil ich es ja schon an den Toren sehen kann von hier aus. Trotz alledem, wir besprechen die Arbeit. Was kann man verbessern? Wie geht's anders? Lob hier mehr, mach da ein bisschen langsamer. Und das ist das, ja, der Hauptteil von Rettet das Nashorn. Und jetzt bekommen wir ein neues Gate hinzu. Das hatte ich auch auf Facebook geschrieben. Mein Mann wollte das nicht, weil wir wollen ja auch noch ein kleines bisschen ausruhen. Aber dadurch, dass es schief ging, einen Hundetrainer zu finden in Südafrika, der uns leider Hunde mit nicht guten Hüften besorgen wollte, haben wir beschlossen, dass wir doch von Deutschland wieder Hunde rüberbringen. Ja, die Frage ist, warum deutsche Hunde? Die reißen sich danach. Die sind einfach völlig überzeugt von der Arbeit hier. Und es ist auch nicht ganz einfach, die Spürhunde auszubilden. Es ist schon Fleißarbeit. Und das funktioniert nicht, weil die müssen ihr Geld verdienen. Und Track and Attack, ein Hund, der sucht und Menschen beißt, ist natürlich viel einfacher auszubilden. Dafür können die 3.000 Euro nehmen. Aber ein Spürhund würde ja viel, viel mehr kosten. Und das können die sich nicht leisten. Ja. Ja, deshalb,
das ist super komplex.
Ich bin auf Sponsorsuche. Falls also irgendjemand Flug mitbezahlen möchte oder, dann freue ich mich. Vor allem brauche ich Hunde. Gute Hunde, die in ein super Leben gehen und einen super, ja, super Job machen. Und wenn sie in Pension gehen, dann haben sie es, glaube ich, fast besser als viele Hunde hier, die in Pension gehen. Die werden auf Händen getragen. Das ist unglaublich, was für ein Run auf unsere Hunde ist. Wenn er mal in Rente geht, möchte ich den haben. Und natürlich wird da genau nachgeschaut, wo die landen, ist ja klar.
Das kann ich mir sehr vorstellen. Ja, ich finde das ganz spannend, dass du erzählt hast, dass du das auch alles vor Ort bei dir im Büro sehen kannst, wie die Hunde oder was die Hunde gerade tun. Das zeigt, glaube ich, auch ganz stark deine persönliche Involviertheit in das Projekt, weil das ist ja wirklich Wahnsinn. Das heißt, das Projekt ist dauerpräsent bei dir. Das zeigt es, finde ich, ganz gut. Ich finde das ganz spannend. Ich glaube, es gibt auch eine Dokumentation tatsächlich über eure Tätigkeit, oder?
Ja, es gibt eine Dokumentation. Wenn man eingibt, die Zeit online oder die Zeit und dann Afrika, Hund, Nashorn. Das ist nicht alt. Das ist, glaube ich, 3 Monate alt. Das ist vielleicht ein Ausschnitt dessen, was wir tun. Mit einer völlig überdrehten Kulava-Kutiva, die kleine Maus, die heute arbeitet wie nichts Gutes. Die ist einfach genial, die ist auf dem Punkt. Aber dieses Ankommen, die ersten 1-2 Wochen, das ist schon, das braucht. Und es gab auch mal, aber ich weiß nicht, ob das noch online ist, Wilderin auf der Spur, ein Hund für Afrika. Da hatten wir vor 12 Jahren den Gunnar dabei, der es ähnliche Geschichte gedreht hat.
Okay, wir gucken das mal, ob es das noch gibt. Und auf jeden Fall verlinken wir das in der Podcast-Beschreibung. Dann können alle direkt auf den Link klicken und dann finden sie zu der oder den Dokumentation hin. Das ist ja gar kein Problem.
Super. Also die Zeit ist gewiss noch online. Das ist brandneu. Ja. Also das wird noch eine Weile zu sehen sein. Allerdings, wie gesagt, die Klinik nicht und meine Eselchen nicht. Aber schon einiges. Und ja, natürlich, wenn ich was mache, mache ich es so gut ich kann richtig. Und ich lasse meine Hunde ja nicht allein in Afrika. Die gehören zu mir wie meine eigenen auch.
Und du hattest auch gesagt, dass ihr durchaus auch Hunde von eurem anderen Projekt dort rüber geschickt habt. Das wäre natürlich jetzt der passende Zeitpunkt, um auch über dieses Projekt zu sprechen.
Ja, Start ins neue Leben. 2015 geboren. Ich hatte immer schon die Vision und dachte, Mensch, eines Tages, da möchte ich mal 1-2 Plätze im Tierheim anmieten und dann möchte ich Hunde, die als aggressiv gelten oder schwierig gelten, nehmen und arbeiten und weitervermitteln. Zack, kam eine Fee. Sag, pass mal auf, hier, du kriegst 2 Plätze und da kannst du dann Hunde hinstellen und kannst die Pension bezahlen und das Futter bezahlen und so. Und dann mach mal. Aber im Ehrenamt, klar. Machen wir das im Ehrenamt. Warum? War ja auch mein Wunsch. Und dann haben wir 2 Hunde bekommen, ging ganz schnell, von einem anderen Tierheim und dann bin ich auf den Boden der Tatsachen geplumpst. Hey, ich habe den Job schon ein paar Tage gemacht und ich habe in der Tat ein paar Kilometer drauf. Ich hätte nie gedacht, dass das so ein Ausmaß hat. Also erstmal habe ich gedacht, wir vermitteln die viel schneller und ich hätte nicht gedacht, dass Hunde so knackig sind. Und ich habe schon viel mit aggressiven Hunden auch im Vorfeld gearbeitet. Aber wow, dass das so die Norm war plötzlich, das war für mich erschreckend. Was habe ich seit 2015 über Hunde gelernt? Und ich dachte, ich kann in der Tat schon ein bisschen was. Ernüchternd. Mittlerweile haben wir, ich bin ja mit dem Tierheim Förnheim ganz, ganz eng verbunden. Dort sind die Hunde natürlich nicht alles finanzierte Hunde. Also ganz im Gegenteil, wir haben diese Basis von 2. Und was denn passiert ist, dass dir jemand einen Hund gibt und sagt, okay, ich bezahle mal den Hund und dann sagen wir, okay, 1.200 € im Monat wäre schön, dann haben wir die Kosten gedeckt und auch fürs Tierheim natürlich, weil Tierheim geht es ja in der Regel nicht ganz so gut, außer du bist so ein knallebekanntes. Und nach 3 Monaten sagen sie dir, kann ich mehr weiter bezahlen. Kannst du ja nicht vor die Tür binden und sagen, so, dann holen wieder ab. Also ach, die Ideen, die wir da hatten, dieser Ball war rund und dann wieder nicht mehr rund. Und jetzt kribbeln wir irgendwie so durch. Also wie gesagt, wir haben unsere Basics mit den beiden und irgendwie kompensieren wir damit. Und ab und zu gibt's auch mal eine Spende. Aber auch das, ich meine, müssen wir nicht drüber reden, wie das Spendenverhalten momentan ist. Jeder hat ja so seins. Und nun haben wir da, ich glaube, gerade so um die 20 Hunde aktuell. Und davon würde ich mal sagen, 15, die auch ganz gut zubeißen können, die als gefährlich gesehen werden. Für mich sind das einfach ganz normale Hunde, die halt auch mal beißen können, wie wir Menschen, die wir auch mal kurz einen Ausraster kriegen können. Aber sie sind nicht so einfach zu vermitteln. Wir haben seit 2015 ein bisschen mehr als 100 Hunde vermittelt, Start ins neue Leben Hunde. Und das sind all die Hunde, die, wie gesagt, schon was auf dem Kerbholz hatten, indem sie wie meine verstorbene Rotti-Hündin zum Beispiel einen anderen Hund, jetzt darf ich es ja sagen, was nicht witzig ist, aber ich durfte es nicht sagen, deshalb diese Intonation. Die hat einen anderen Hund getötet, aus dem Beutefangverhalten heraus und die Besitzer sind vor vielen, vielen Jahren, ich hatte so 5, sind mit ihr zum Tierarzt gegangen und haben gesagt, so, der Hund hat einen Hund getötet, wir haben kein Vertrauen mehr zu der, die muss jetzt eingeschläfert werden. Tierarzt, arbeitet unsere erste Vorsitzende vom Tierheim, sagt, nee, fahrt weiter, bringt die ins Tierheim. Und dann ist die da gelandet und ich habe sie, glaube ich, 1 oder 2 Jahre später dann zu uns genommen. Und die ist jetzt mit 14 gestorben, vor ein paar Wochen. Und war immer kritisch. Wir machen sie ja nicht heil, auch wenn wir sagen, wir resozialisieren. Es wir bauen Vertrauen auf, wir machen sie so gut es geht handelbar. Und wenn wir vermitteln, vermitteln wir mit den Worten, jo, sie haben ihre Nebenwirkung. Und dieser Hund war draußen fast nie ohne Maulkorb. Wenn wir im Urlaub waren in Norddeutschland und definitiv weit und breit auf unserem Spaziergangsweg kein anderes Auto war oder sonst was, dann hatte ich so eine lange Leine, hatte auch mal den Maulkorb ab. Aber grundsätzlich werden die Hunde mit Netz und doppeltem Boden vermittelt. Und wer will das schon? Und jetzt nach Corona ist die Vermittlung natürlich massiv zurück. Ja, ein tolles Projekt, viel gelernt, traurig, weil wir haben immer noch jeden Tag Anfragen, kannst du nicht übernehmen, ich habe hier ein Problem, ich muss mich von meinem Hund trennen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Tragisch, wenn man dahinter schaut, die ganzen Schicksale auch. Und auch tragisch zu wissen, für mich, dass es Hunde gibt, die nach wie vor auch manchmal geschiebert werden in Tierheimen oder die mit einem Stempel versehen werden. Ach, komm her, die Granate, der ist bissig. Für mich sind das keine, ich habe sie früher auch Granaten genannt, für mich sind das keine Granaten. Für mich sind das wunderbare Tiere, die irgendwie ja falsch abgebogen sind oder irgendwas nicht gesehen wurde oder ja, vielleicht auch, klar, gibt es bestimmt auch ein paar falsch verkabelte, bin ich auch. Und man muss sie mögen und willkommen heißen und nicht abstempeln. Mhm. Deshalb auch dieses Projekt Merle immer weiter. Weil ja, zumindest diese paar auf dieser kleinen Insel, die wir haben. Und ich weiß, wie viel Mühe sich auch so viele Tierheime geben. Wir haben ja auch durch Tasso immer wieder Seminare für Tierheimmitarbeiter, wo sie kostenlos daran teilnehmen können. Und den Umgang nochmal auch mit diesen Hunden, die auch zu Aggressionen neigen können oder andere Schwierigkeiten für den Menschen zeigen. Ich finde das so wichtig und ich sehe Tierheime durch diese Fortbildung, die es auch draußen gibt, für Tierheime. Ich sehe einfach, was sich die Menschen Mühe geben. Wie oft werden wir angerufen mit, weiß nicht weiter, was machen wir mit dem? Ich weiß, ihr könnt den nicht aufnehmen. Habt ihr mal eine Idee? Schick uns Video, wir gucken uns die gerne an. Also ich wünsche mir so sehr, dass in den Tierheimen noch mehr, da ist Kompetenz, aber dass es mehr Zuspruch gebe von Menschen, die das Tierheim nicht so als Rotz sehen, als gottesunterste Schublade, sondern als eine Chance für Tiere. Und Tierheime werden häufig so weggetan, so abgestempelt, so da geht man nicht hin, das ist Dreck. Und das ist etwas, was ich gar nicht sehe. Für mich ist ein Tierheim eine Zwischenstation für Tiere, die gerade mal nicht mehr gewollt wurden oder die Menschen sich das nicht mehr aus welchen Gründen leisten können oder sich übernommen haben. Und die Bezahlung für Tierheimmitarbeiter ist auch so schlecht. Die geben ihr ganzes Herz fürs Tier und haben am Ende des Tages ein Apfel und ein Ei. Also das sind alles Sachen, wo ich mir wünschte, dass da auch noch ein bisschen mehr hingeschaut wird.
Du sprichst damit ja auch, sag ich mal, eine sehr, sehr aktuelle Thematik an. Gerade, sag ich mal, was die, ja, ich würde es schon fast nennen, was so eine Art Hoffnungslosigkeit, die so ein bisschen mitschwingt aus der Ausrichtung der Tierheime, Ausrichtung der Leute, die, oder was heißt Hoffnungslosigkeit, aber eine sehr schwarze Situation, weil die Tierheime sind größtenteils überfüllt, man weiß nicht mehr, wohin mit den Hunden, sicherlich auch durch Corona geschuldet, auch durch andere Themen wie Hundehandel und zunehmende Importe aus dem Ausland und so weiter. Da wird ja viel drumherum diskutiert. Woran es am Ende des Tages detailliert genau liegt, ist ja auch schwer, so ein bisschen auseinander zu dividieren. Aber ist das auch was du wahrnimmst, dass die Situation aktuell enorm brenzlig ist und dass alle, die helfen wollen, sage ich mal, nicht nur kapazitätsmäßig, sondern auch emotional sehr, sehr stark an ihre Grenzen kommen?
Ich kann die Frage schwer beantworten. Ich kriege von außen so wenig mit. Mhm. Ich kann über das reden, was ich so hier auf meiner kleinen Insel so erfahre. Und ja klar, kriege ich natürlich, ich glaube, ich höre zu wenig. Und ich sehe so ein bisschen schwarz für die Tiere. Ich sehe, weißt du, häufig sieht man ja nur eine Seite, nämlich, ach, unsere Tierheime sind voll. Aber ich sehe natürlich auch die Menschen dahinter, die sagen, ich kann nicht mehr. Klar kann man Sprüche machen und sagen, oh, schwanger wird man nicht erst, also ist man jetzt nicht erst seit einer Woche und das Kind kommt dann schon nächste Woche und deshalb muss der Hund weg. Aber so sind wir. Unsere Zeiten haben sich, glaube ich, geändert. Dass wir, so ein Tier ist so ein bisschen, ach, man schafft sich's an und dann ist es wieder erledigt. Ich glaube, das ist etwas, wo man hin muss. Aber wir werden es nicht aufhalten. Ich denke, wir müssen Lösungen finden und mit den Umständen leben, statt Vorwürfe zu machen. Und ich glaube, die Vorwürfe sind groß momentan. Und ich weiß auch nicht, was uns die Politik und wie sie uns helfen kann. Da sind bestimmt viele kluge Köpfe dran. Aber wir werden immer mehr Hunde bekommen, die weg müssen. Und dafür braucht es eine Lösung. Ich habe keine, ich möchte auch gar nicht in die Richtung denken momentan gerade, weil das sieht bitter aus. Ich finde, wir entwickeln uns zurück. Ich weiß, vor 30 Jahren, da hat man gesagt, oh, der ist, ey, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn man den einschläfert. Wollen wir, Merle, Hunde 10 Jahre auf Halde halten? Und Schiebern, ich weiß es nicht. Ich habe keine Lösung. Ich habe keine Lösung. Und es wird auch immer mehr. Ich glaube, dass dieses Internet auch Fluch und Segen zugleich ist. Diese ganzen,
auf jeden Fall.
Ja, wenn ich diese Facebook-Geschichten mitkriege, und ich bin mehr Facebookler als Instaer, und es gibt ja noch vieles mehr. Und wenn ich da mitkriege, wie garstig die Menschen auch so sind, ist so eine große Unzufriedenheit. Bedauerlicherweise. Ja, ich bin da so ein bisschen ohnmächtig in der Situation.
Ja, das fühle ich auch total. Es ist ja auch wirklich das sind sehr, sehr viele emotionale Wellen und auch sehr, sehr viel, was schwer zu bearbeiten und auch ganz schwer zu greifen ist. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das geht mir häufig sehr ähnlich. Auch mein Herzensthema ist ja alles, was mit Qualzucht und Co. zu tun hat. Und da geht es mir auch sehr, sehr ähnlich. Hängt in meinen Augen auch vieles, vieles zusammen und an ähnlichen Themen.
Schwieriges Thema.
Ja, vor allem, weil auch sehr, sehr viel verpasst wurde in den letzten 50 Jahren, würde ich mal so sagen. Wenn es jahrelang keine Regulierung für irgendwas gab und man jetzt anfängt zu regulieren, gibt es natürlich sehr, sehr viel Aufschrei aus allen Richtungen. Damit ist zu rechnen.
Ja, kann ich verstehen. Ich habe mich damals, auch er ist leider gestorben, Udo Kopernik war ja Präsident des VDH und wir haben uns unterhalten über Qualzucht. Sagt er, einiges versäumt, einiges nicht rechtzeitig gesehen und jetzt muss man gucken, dass man zurückfindet. Auch die Seite haben viele nicht gehört, sondern nur draufgeschlagen, wie das ja so oft ist. Und blöd, man läuft in eine Richtung und stellt irgendwann, wenn es zu spät ist, fest, shit, jetzt ist es zu spät.
Und das ist der Punkt, das ist leider vieler, vieler Punkte zu spät. Das heißt, ja. Da müssen einige Leute wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen, zum Wohl der Tiere. Aber ist ein anderes Thema. Sonst fange ich hier gleich an zu sprechen. Und
ich möchte nicht die Einzige sein, die weint.
Möchtest du mich noch zum Weinen bringen?
Nein.
Ja, aber das könnte bei dem Thema tatsächlich passieren. Aber es soll ja in dieser Podcast-Folge um dich gehen. Und jetzt hast du uns gerade das Projekt Startens neue Leben vorgestellt, was ich auch ein total wichtiges finde. Und gerade auch, das habe ich ja durchaus auch schon von vielen HundetrainerInnen, die hier bei uns tatsächlich auch zu Gast waren in unserem Podcast, dass die tatsächlich auch mal bei dem ein oder anderen Seminar bei euch teilgenommen haben und das doch für viele auch ein ganz spannender Anlaufpunkt ist zur persönlichen und auch fachlichen Weiterentwicklung. Das habe ich durchaus schon mitbekommen.
Ach was, das ist interessant. Ich muss jetzt mal gucken, wer alles schon bei dir war. Ich bin ja nicht so gut im Recherchieren wie du offensichtlich. Ja, ich glaube, dass dieses Projekt viele gute Sachen gemacht hat und auch machen wird, Augen öffnen und immer wieder das Tier nach vorne. Ne? Wir nehmen zum Beispiel verschiedene Hunde nicht. Es ist immer wieder die Frage, darf man einen Hund nehmen, in die Hände von jemand anders geben, der ja in unserer Obhut ist. Und klar sollen die auch mal lernen, mit jemand anders zu gehen, aber wir schmeißen uns drunter, wenn die stolpern und wir passen auf. Und das ist uns schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und es gibt immer natürlich zwei oder mehrere Seiten und man kann es auch doof finden, nur irgendwie müssen Menschen ja auch was lernen dürfen. Und bei uns ist natürlich dieser Aspekt des Coachings dahinter, glaube ich, noch ein großer. Wir gucken sehr nach dem Menschen. Der Mensch ist uns wichtig. Und das spielt eine große Rolle. Und nicht umsonst habe ich 3 Coach-Ausbildungen, eine 4. nicht richtige. Aber es hat alles so seinen Grund. Und trotzdem bleiben wir, auch wenn wir Coaches sind, Menschen. Das wird oft vergessen, dass Menschen sagen, hey, du bist doch Coach, warum reagierst du so? Weil ich Mensch bin. Und mit den eigenen Dingen, da ist es alles anders. Ja, und also ich freue mich, wenn wir gesehen werden und wenn es fürs Tier noch besser werden kann. Das ist mein hehres Ziel. Und was ich bedauere, ohne dass du mir die Frage stellst, aber ich möchte es einfach gerne loswerden, ist, dass so viel mit Dreck geschmissen wird. Weißt du, das macht mich sprachlos, dass es Menschen gibt, die so verbohrt sind. Und natürlich weiß ich, weshalb sie so agieren, oder ahne es zumindest. Aber nehmen wir jetzt mal diese Hundeszene, wo Menschen rumlaufen, die ein bisschen tougher mit dem Hund umgehen, welche, die sehr tough mit dem Hund umgehen, welche, die sagen, nein, so geht man mit dem Hund nicht um. Guck mal, der soll doch gar nicht erst Fehler machen. Ich sage, alles, was ich verbieten kann, kann ich auch erlauben. Einer meiner Standardsprüche steht sogar auch in meinem Büchlein. Und finde ich doch okay. Meine Hunde haben ein super Leben. Und wenn sie da Richtung Straße laufen, sage ich, lass das, bleib mal stehen. Und dann bleiben sie stehen. Wunderbar, Thema gut. Und dann wird zerrissen dieser Spruch. Ich kann das nicht fassen. Weil ich müsste schon im Vorfeld darauf achten, dass mein Hund gar nicht erst in die Situation kommt, dass er womöglich auf die Straße laufen könnte oder vors Auto laufen könnte. Und es wird so wenig gesehen, mit wie viel Liebe, Herzblut, Leidenschaft ich fürs Tier agiere, da draußen mich in Afrika durch den Dreck wühle und mich fürs Tier einsetze, aber irgendwas wird gesucht, um draufzuhauen, bin ja nicht nur ich, ne, so auch andere, um Menschen mies zu machen, die sich für eine Sache einsetzen. Ich finde es unbegreiflich, dass Menschen hingehen und Menschen diskreditieren oder beschimpfen. Guckt doch nach euch und schaut, was ihr zustande bringt. Und nicht auf die, die sich da draußen Mühe geben. Es ist immer gut, ein Regulativ zu haben. Ja, und unser Thema bei Status Neuleben sind ja immer wieder diese Maulkörbe. Wir haben Maulkörbe, die größer sein könnten. Ja, aber unsere Hunde laufen ja nicht den ganzen Tag mit Maulkörben rum, wo ein Hund nicht richtig, richtig gut gähnen kann, sondern gähnen kann. Und permanent lese ich es wieder, eure Maulkörbe sind zu klein. Ja. Denn finde mir den passenden. Ich habe im Internet, und da habe ich echt mal recherchiert, geguckt, diese tollen Drahtmaulkörbe, die gehen häufig in die Wangenknochen. Wenn du den da länger drauf haben müsstest, hast du die Wangenknochenproblematik. Oder sie haben zu große Streben, dass die Hunde da Ohren durchziehen oder Finger durchziehen. Also es gibt nicht das Optimum. Wir sind ja dabei, einen Maulkorb zu entwickeln, aber es ist echt schwer. Richtig kompliziert. Und ne, statt dass man so bei den Menschen, und das ist ein Wunsch von mir, so dass sieht, was macht er eigentlich, wie sehr setzt er sich ein? Und ja, irgendwo hat jeder irgendetwas, was nicht hundertprozentig passt. Warum kann man das nicht lassen? Aber da wird drauf rumgeritten. Und das ist so schade. Und das macht, glaube ich, das Leben schwer. Und einem selbst auch. Ich stelle mir vor, ich laufe durch die Weltgeschichte und sage, beim Meer, der da hinten, da sehe ich jetzt eine Blume, die lässt so ein bisschen den Kopf hängen. Weiß gar nicht, ob diese Blume diesen Kopf hängen lassen muss, aber da ist jetzt eine Blume. Ja, wer weiß. Und ne, alles andere ist schön. Bunte Farben, alles toll. Du fröhlich, lächelst mich an. Und jetzt sehe ich da hinten eine Blume. Wie gesagt, ich kenne sie nicht, diese Blume.
Womöglich muss sie sogar genauso aussehen. Es ist ja lustig, weil ich mir eben gerade vorhin vor der Aufnahme gedacht habe, oh Gott, die braucht mal wieder Wasser.
So schön. So, aber da kann ich jetzt drauf rumreiten. Und damit ziehe ich dich jetzt im Netz durch die Gegend. Weißt du, statt das Ganze zu sehen, das ist etwas, das kann Menschen nicht glücklich machen. Mhm. Und wie gesagt, weil es mich gerade erwischt hat, vor 2 Tagen, ist das noch so ein bisschen in meinem Kopf. Im Großen und Ganzen, ich habe heute eine Nachricht bekommen von einem Freund, der sagt, wie hältst du das aus? Da im World Wide Web, sag ich, du, so gelassen bin ich meistens nicht, aber ich kann natürlich auch Dinge verstehen, wenn ich so von einer Seite betrachte. Mhm. Ja, ansonsten könnt ihr die Projekte gar nicht machen, weil es gibt so viele Menschen, die am Schreibtisch sitzen und das besser wissen.
Ja, es ist ja auch, sag ich mal, ein Thema, das ist omnipräsent in der Hundebubble, das ist ganz klar. Und das war auch so, ich sag mal, unterschiedliche Meinungen, auch unterschiedliche, sag ich mal, Philosophien, Vorstellungen vom Leben mit Tieren, mit Menschen und so. Und dass unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Vorstellungen komplett legitim sind, das ist für mich persönlich total klar. Das beinhaltet aber auch, andere sein zu lassen. Und das war auch so ein bisschen der Grund damit dazu, warum wir überhaupt zum Beispiel diese Podcast-Reihe mit den ganzen unterschiedlichen HundetrainerInnen auf die Beine gestellt haben, weil es mir auch so wichtig ist zu zeigen, wie vielfältig etwas sein kann. Und dass nur weil Menschen sich unterscheiden in ihren Vorstellungen und in ihren, wie sie agieren, das nicht bedeuten muss, dass etwas in eine schwarze oder eine weiße Schublade reingesteckt werden muss. Und dass es wichtig ist, dass die passenden Menschen zu den passenden HundetrainerInnen zum Beispiel finden, weil Menschen einfach unterschiedlich sind und Hunde auch.
So ist das.
Und deswegen, das ist ein Thema, das ist omnipräsent und da kann ich deine Emotion sehr, sehr nachvollziehen, weil es natürlich auch die Leute gibt, die, sage ich mal, die Meinung, nicht nur die Meinung, es ist auch einfach die Lebenseinstellung oder so wie es läuft, nicht stehen lassen können, sondern sich immer etwas raussuchen müssen, wo man drüber schimpfen muss. Und das prägt sehr, sehr viel den Diskurs in der Hundewelt. Ob es jetzt wirklich sachlich angebracht ist und dann nicht sachlich diskutiert wird oder gar nicht sachlich angebracht wird und trotzdem sehr laut diskutiert wird. Man findet ja alles.
Ja, ne? Ja, das ist so. Und ja, also leben und leben lassen. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Und natürlich hinschauen.
Ja, unbedingt. Klar, unbedingt. Das hat auch alles seine Grenzen, ne? Klar, hat alles seine Grenzen.
Das hat alles seine Grenzen. Und natürlich, ich bin die Erste, die aufsteht und nach vorne geht wie eine Muräne, wenn ich irgendwas sehe, wo ich denke, hey, das geht jetzt nicht. Aber Menschen haben einen Grund für ihr Handeln und deshalb auch immer schauen. Sei es die Wilderer oder sei es die Menschen, die da die Kühe manchmal am Freitagnachmittag betrunken durch die Gegend treiben und in Stock kommen. Da kannst du hingehen und versuchen, die zu belehren. Aber
ja. Das ist ja auch total spannend, ne? Gerade wenn man mit anderen Kulturen auch zu tun hat. Und sage ich mal, das ist ja auch etwas, ich würde es auch mal als eine Art Privileg auch beschreiben, dass man so eine Weitsicht hat, dass man Blick auf die Möglichkeit bekommen hat, auf eine andere Kultur auch blicken zu können. Die Möglichkeit hat auch nicht jeder. Das kann sich vielleicht auch nicht jeder so reinversetzen und überhaupt beblicken, wie kann das Leben noch anders sein an anderen Orten der Welt, ne? Und was für Probleme und Konflikte kommen da noch zustande, ganz klar.
Ja, ist so. Ja, interessant. Wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen.
Wir
ne?
sind hier am Quatschen. Aber das ist auch schön. Jetzt haben wir über deine beiden großen Projekte gesprochen. Du machst aber daneben, sage ich mal, weil ich glaube, die rauben ja auch schon viel deiner Zeit und Energie, hast auch über die Jahre so ein paar Bücher geschrieben. Und auch aktuell, das hast du vorhin schon mal angesprochen, ein Buch, das sich an Kinder richtet. Vielleicht magst du mal über dieses Buch was erzählen. Du hast schon gesagt, es liegt dir so am Herzen. Dann erzähl uns doch mal davon, warum das so ist.
Ich möchte jetzt, dass das gesehen wird. Ich möchte, dass das gesehen wird. Bilder, Bilder, Bilder. Das Pfotenteam. Es begab sich zu einer Zeit. Es war im Herbst 22. Da hat meine liebe Frauke ein Seminar gehalten. Aggressionsthema im Tierheim Fernheim. Und meine Silke, meine linke und rechte Hand, kommt und sagt, pst, da hinten, Maike, Geschäftsführerin vom Fischer Verlag. Nur, dass du es weißt, Kinderbuch. Und ich, oh gut, Pause. Sag ich, hi Maike, ich bin Perdita, grüß dich. Sage mal, kannst du deine Pause im Moment verlängern, ein bisschen später zu den anderen dazustoßen? Ich würde gerne mal kurz mit ihr sprechen. Junge Dame, total entzückend, sagte, ja, was möchtest du? Ich möchte ein Kinderbuch schreiben über Afrika. Sagt sie, mit so ein bisschen hochgezogenen Augenbrauen, hallo Maike, an dieser Stelle, ich sehe dich eher beim Hund. Und ich, also ich würde gerne was über Afrika schreiben. Naja, also wenn wir denn anfangen, also über Hund könntest du was schreiben. Hund, juhu, toll, habe ich doch schon. Ja, okay. Aber wenn der Hund denn was wird in Afrika? Ja, okay, können wir ja mal gucken, aber erstmal muss der Hund was lernen. Gut, dann hatten wir kurz Meeting, Brainstorming und so weiter und so fort. Und dann habe ich auf Sylt, da verbringen wir Silvester immer wegen unseres Hundes, der mit den Böllern so viel Stress hatte. Jetzt ist er ja 13, 7 und ein paar Tage, der mal ruht und hat keine Böllerprobleme mehr. Aber da habe ich in 12 Tagen dieses Buch geschrieben, Pfotenteam. Hatte da noch keinen Namen, da hieß es Marus Welt. Und also eigentlich hat Maru mir das diktiert und ich habe es getippt. Und das ist so aus dem Leben, wie Hunde so ticken, und spreche von meinem Lalapansi, diese Halteübung und ein bisschen Körpersprache, ein bisschen ein paar Rassen, ein bisschen Hunde und ihre Nebenwirkungen. Ne? Also für den Menschen Nebenwirkungen, für den Hund sind es ja keine. Und hatte dieses Buch dann fertig und habe das dann auch direkt im Januar abgegeben, zapp, zapp. Und dann sollte das erscheinen schon Ende 23. Blöderweise ist das ein bisschen schief gegangen, weil die Revoluzerin Perdita kam mit der Illustratorin nicht so richtig zurecht. Da sind Dinge gewesen, so sehen Hunde für mich nicht aus, das ging nicht. Und dann mussten wir das vertagen und dann ist es jetzt am 24. Juli, jetzt in 24 erschienen, mit der wunderbaren Elke Reinhardt, die das illustriert hat. Und ich habe nicht gedacht, dass ich so für dieses Buch brenne, aber du kriegst es schon wieder mit. Ich meine, du siehst mich ja auch. Hohe, spitze Schreie. Und ich bin selten so euphorisiert. Ich meine, jeder, der mich kennt und auch nicht kennt, sieht ja jeden Tag das Pfotenteam. Ich bin ja durch Afrika und habe vor sämtliche Tiere Afrikas dieses Buch gestellt. Und die haben sich dann dem Buch genähert und angeguckt oder auch mal angefressen. Und das ist für mich, also das Highlight von Afrika war das Pfotenteam. Und ich bin überzeugt von diesem Buch. Ich glaube, dass es Augen öffnen kann, nicht nur Kindern, auch Erwachsenen. Ich glaube, dass dieses Büchlein, so klein und niedlich wie es ist, einfach so ein paar Aha-Effekte hat und fröhlich macht. Und das Gute ist, ich verrate es euch. Ich hoffe ja, dass ich noch in diesem Jahr erscheine, weiß ich ja gar nicht. Wenn ich bis zum 31.12., ich glaube, danach bekomme ich die Abrechnung, meine Wunschvorstellung am Buch verkauft habe, also sowieso, ob ja oder nein, aber das wünsche ich mir natürlich, dann geht der ganze Erlös davon ins Projekt nach Afrika, weil die brauchen dringend, dringend, dringend Hilfe. Na, ich habe ja gesagt, dass momentan so eine Dürre ist und wir kaufen regelmäßig Heu und Wasser für die Tiere. Und wenn ihr es so nicht kaufen wollen würdet, kauft es einfach dafür, um Tierleben zu retten und auch Menschenleben zu retten. Dann, das ist doch ein gutes Argument. Ja, und dieses Buch, ich bin begeistert. Und wenn meine Wunschzahl Verkauf, die ich leider nicht sagen darf, erreicht ist, dann quäle ich auch nicht mehr so viel mit Pfotenteam hier und Pfotenteam da. Aber das coole Merle, wie ist es eigentlich, nicht reden zu dürfen? Warte, ich rede einfach weiter, bevor du reingehst.
Ich höre auch gerne zu, alles gut.
ich könnte das nicht. Das Coole ist, mein Afrika-Buch ist natürlich parallel geschrieben worden, auch in um die 12 Tage. Natürlich die Feinheiten, das dauert ein bisschen länger. Aber ich sage ja als Oberstleutnant-Tochter, was erledigt ist, ist erledigt. Tambas großes Abenteuer erscheint am 29. Januar. Das ist ein Buch von einem, über ein Nashorn, geschrieben von einem Drongo-Vogel. Mantengo heißt der in Shangaan, auf Shangaan. Und der erzählt die Geschichte, eine ziemlich wahre Geschichte von einem Nashorn, das in Wirklichkeit Balu heißt und in Balule wieder ausgewildert wurde. Und dieses kleine Nashörnchen hat einiges erlebt. Und das gibt so einen kleinen Einblick in diese ganze afrikanische Geschichte. Und ich freue mich auf das Buch. Ich habe es in Englisch schon vorliegen, weil ich es für Afrika schon drucken lassen durfte. Danke, Fischer Sauerländer. Ihr seid großartig. Und Afrika will dieses Buch unbedingt haben. Ich hoffe, dass die es publizieren dürfen. Das sehen wir dann. Aber ich hoffe auch, dass es in Deutschland gelesen wird und so ein bisschen Augen öffnet für den Tierschutz, für das, was in Afrika los ist. Und das Vorwort geschrieben hat Sonja Zietlow, worüber ich mich sehr freue, weil sie ja auch mit Afrika durchaus Kontakte hat. Und letzte Dschungelcamp war da. Irgendwann wird hoffentlich wieder eins dort sein. Und sie kann das nachvollziehen, diese Afrika-Liebe. Ja, das sind die beiden Bücher. Und dann, weiß ich nicht, ich will nicht sagen, setze ich mich zur Ruhe. Nee, ich habe noch eins.
Das kann ich mir schwer vorstellen.
Ja, also ich will nicht sagen, mir geht die Energie aus, aber ich bräuchte die Energie von vor 20 Jahren. Obwohl, vielleicht reicht es ja auch. Keine Ahnung, ich weiß. Ja, auf das Pfotenthema, wie gesagt, über das freue ich mich und auf Tamba freue ich mich auch.
Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen und bin da sehr, sehr, sehr zuversichtlich. Und habe nur noch eine Frage, nochmal, dass wir nochmal aufs Pfotenthema zurückkommen. Weil du hast es ja schon ein bisschen angerissen, was in dem Buch so passiert. Aber mich würde interessieren, weil das sind ja jetzt beides über die beiden Bücher, über die du gesprochen hast, Kinderbücher für Kinder. Die Hauptzielgruppe Kinder. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil es der Verlag so sagt. Nicht wahr, lieber Verlag? Für mich sind das keine Kinderbücher.
Okay.
Für mich
gut, sind dass das wir, Bücher. Gut, dass wir also drüber ich, sprechen. Gut, dass wir drüber sprechen.
Ich würde sie auf jeden Fall lesen, auch als ein bisschen älter als 3 und 7. Und ich habe einige Erwachsene, die dieses Buch gelesen haben und sagen, das ist doch nicht nur für Kinder. Ich habe eine Freundin, die ist 90. Und die hat es auch gelesen und sagt, boah, da habe ich ja auch noch was gelernt. Und die hat ewig lange auch Hunde gehabt und fand das gut. Also nee, ja, es ist als Kinderbuch und ist im Kinderbuchverlag natürlich erschienen. Aber nee, für jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, alle.
Jetzt muss ich kurz meine Überleitung neu überlegen. Jetzt hast du mich ja
Was wäre denn die eigentliche Überleitung?
Ich hätte dich gerne noch gefragt, wenn deine Intention war, ein Kinderbuch zu schreiben, weil das hatte ich so verstanden, dass das deine Intention war, oder Kinder- oder Jugendbuch oder was im Endeffekt auch, weil ich meine, gute Kinder- und Jugendbücher, die sind auch am Ende des Tages einfach für alle, ne? Also gucken wir uns große Bücher an wie Harry Potter und Co., das war auch an Jugendliche gedacht, das lesen auch die großen Erwachsenen, was weiß ich. Aber gerade dieses Thema Kinder und Hunde ist für mich eins, wo ich sehe, da ist so viel Bedarf einfach, dass Kinder und Jugendliche schon so früh an das Thema rangeführt werden, weil Hunde einfach in unserer Gesellschaft so einen großen Stellenwert haben und so viel vorkommen und ich immer heute noch das Gefühl habe, dass viel zu wenig Menschen die wichtigsten und die einfachsten Dinge über Hunde nicht wissen und das zu so viel Konfliktpotenzial führt und deswegen finde ich solche Bücher einfach total überfällig.
Ich kann es gar nicht sagen, also ich bin Maike natürlich sehr dankbar, dass sie mich dahin getrieben hat so ein bisschen und Kind und Hund, ein Thema, das ist ohne Worte, das ist so groß und so viel. Und als ich das Buch schrieb, habe ich nie an Schulen und Kindergärten gedacht. Und jetzt bekomme ich so viel Rücklauf von Pädagogik, von Schulen, Kindergärten. Und dieses Buch wird ja auch gelesen und gezeigt. Ich glaube, dass dieses Buch wirklich überfällig war. Und ich freue mich so, dass, weißt du, es ist auch kein Konkurrenzbuch für Kollegen. Das finde ich auch so toll. Ich meine, so viele. Ich meine, du sprichst, glaube ich, mit mehr als ich. Und die haben dieses Buch in der Hand gehalten und sagen, boah, kann ich gerne empfehlen. Das ist einfach ein gutes Buch. Ja, Kind und Hund und auch Erwachsene. Guck mal, ich mache ja nun regelmäßig Seminare, immer noch, nicht so viele, Körpersprache und auch Charaktereinschätzung. Wir können unsere Hunde teilweise zu wenig lesen. Und ich mache das ja, dass wir rausgehen und 10 Minuten Hunde filmen, die da miteinander kommunizieren. Zack, gehen wir rein und sprechen 1,5 Stunden über das Gesehene. Mit der Pfote, jetzt geht er Pass, vorher ist er nicht Pass gegangen. Was kann das sein? Und ich mache es natürlich auch sehr simpel für Hundebesitzer und nicht zugeschneidert auf Hundetrainer. Ich bin niemand, der mit Fachbegriffen um sich schmeißt. Wir zählen immer lustig die Fachbegriffe in meinen Seminaren und ich schaffe es auf 5 bis 7 im 2-Tages-Seminar. Aber ansonsten geht es mir darum, dass der ganz normale Hundebesitzer so ein bisschen mehr sein Hund lesen lernt und auch weiß, dass ein sich über die Schnauze lecken nicht unbedingt nur eines bedeutet, sondern so viele Gründe haben kann oder sich schütteln oder so. Wir denken, schütteln ist das, aber ist ja so eigentlich gar nicht. Und deshalb das Buch und deshalb auch diese Seminare. Das ist, ich finde das gut und wichtig. Und ich kann nur allen, ich kenne da ja nicht, ne? KollegInnen, raten, macht bei euren Seminaren Videoaufnahmen. Das ist so wertvoll. Ich würde auch kommen. Ich liebe Seminare mit Videos hinterher zu besprechen, weil 1:1 kannst du das gar nicht so im Kopf haben. Sagst du, das hat er gerade gemacht, jo, ist aber um. Ne? Ich brauch's ja in meinem Kopf, das muss ja durch mein Gehirn fließen. Und deshalb, ich ohne Video würde ich kein Seminar mehr machen.
Das ist ja auch einfach, das sind ja wirklich auch solche Sekundenbruchteile, die kann man teilweise auch ohne Video als gerade als Laie überhaupt nicht ergreifen.
Nein.
Deswegen ist sowas schon wichtig. Und ich glaube auch, dass gerade, sag ich mal, junge Trainer und TrainerInnen gerade mit Videoformat sehr affin sind. Und das auch merke ich auch schon viel, viel mehr Einzug einfach erhält darin in die normale Kommunikation, sage ich mal, mit den Kunden und Kundinnen.
Gott sei Dank, da war ich früh. Ich glaube, das war wirklich ein Ding, das ein Plus hat. Ich kenne mich ja mit dieser ganzen Werbegeschichte nicht so aus, aber ich glaube, es geht nachher um Vision und dafür zu brennen. Jetzt habe ich Kinderbücher, also was ja kein wirkliches Kinderbuch ist, geschrieben. Und wie mache ich jetzt weiter? Ich muss erstmal mir eine neue Vision überlegen. Hab auf die Schnelle keine.
Das ist ja auch mal okay, ne? Das ist ja auch mal okay. Denn manchmal braucht es auch ein bisschen Echt? Ruhe, um dann wieder neu etwas für sich zu entwickeln. Das gehört ja auch dazu.
Ich meine, irgendwann reicht es auch, ne? Ich bin ja ziemlich ausgelastet mit 16 Stunden am Tag.
Und dann noch der Live-Überwachung am Monitor von den Hunden, ja.
Ja, läuft parallel mit, ja.
Okay, dann danke ich dir auch nochmal für die Vorstellung deines neuen Buches und kann da auch nochmal an alle appellieren, da gerne mal reinzuschauen. Ich habe jetzt hier am Ende noch ein paar Fragen aus unserer Community. Ich glaube, ein paar Sachen haben sich schon geklärt, deswegen lasse ich das ein oder andere mal aus. Aber hier habe ich noch ein paar Fragen direkt an dich. Hast du Lust, diese noch zu beantworten?
Natürlich, ja damit.
Wunderbar. Es wurde gefragt, was wünschst du dir für die Zukunft, sowohl für deine Projekte als auch für die Zusammenarbeit von Mensch und Hund? Das passt vielleicht ganz gut.
Also für die Zusammenarbeit von Mensch und Hund wünsche ich mir Wohlwollen und sie, sowohl die Menschen als auch die Hunde, willkommen zu heißen. Das ist mir ganz wichtig und gönnen können. Das wünsche ich mir und 5 Grade sein lassen. Für meine Projekte wünsche ich mir ein paar mehr Unterstützer, die diese Projekte am Leben erhalten. Denn wir sind immer so auf Messerschneide und sagen, boah, kann ich jetzt diese Heuballen bezahlen? Kann ich jetzt so einen Tank voll Wasser kaufen? Oder auch fürs Tierheim jetzt, ne, in Fürnheim, für Start ins neue Leben. Können wir jetzt das große Blutbild machen? Wir müssen es machen. Und wie gesagt, das ich wünsche mir Unterstützer und ich bin gerade mit einem Nachfolger am Sprechen über Rette das Nashorn, dass es weitergeht. Denn wir werden das, was draußen passiert, schwerlich aufhalten als einzelne Person. Kann man von der anderen Seite betrachten. Aber dass es Menschen gibt, die dafür brennen und nicht sagen, okay, Stempel, Ghost, du bist bissig, sondern sagen, komm her, Ghost. Wir kümmern uns um dich und wir sorgen für dich bis zu deinem letzten Atemzug. Ich wünsche mir, dass wir Tiere sehen und sie nicht sehen als nur Tiere, sondern als Lebewesen, die auch Gefühle haben. Mensch, ich muss einen ganz kurzen Exkurs machen. Da ist eine Leopardin gewesen, die hatte drei Cubs. Und das eine ist, als wir dort waren im Frühjahr von Löwen getötet worden. Und diese Leopardin hat 3 Tage nach dem Kleinen gesucht. Und jetzt kamen wir wieder an. Und da ist das zweite, mittlerweile schon ein bisschen älter natürlich, von Löwen getötet worden. Zum Thema Hyänen sind immer so schlimm. Wir machen Stempel auf Dinge. Das ist schade. Und wir kamen an und die Mutter hat, das war schon eine Woche her, hat immer noch nach diesem Tier, nach diesem Baby gerufen, zum Thema Gefühle von Tieren. Sie haben Gefühle und das zu wissen und auch zu beachten, ohne es zu sehr zu vermenschlichen. Das ist so. Und das wünsche ich mir, dass wir reinfühlen und hinschauen und so ein bisschen unseren Blick öffnen für mehr, unseren Horizont erweitern und nicht so eingekesselt durchs Leben laufen. Und das ist so, eine rote Ampel ist rot. Ja, eine rote Ampel ist rot, aber das Leben ist nicht schwarz-weiß. Lange Antwort auf eine Frage. Überlegt euch, was ihr fragt. Ja.
Aber eine gute Antwort.
Danke.
Hier ist noch eine Frage, und zwar, wie du mit Niederlagen umgehst, zum Beispiel, wenn das Training bei einem Hund nicht so läuft wie gewünscht.
Ich suche nach Lösungen. Ich kann nur so gut sein, wie mein Gegenüber mich denn auch versteht. Es ist manchmal schwierig, wenn du mit einem Kunden zusammenstehst und der möchte nicht, kann nicht. Jetzt stelle ich mir vor, ich müsste jetzt bei den Weight Watchers, will der 20 Kilo abnehmen. Und mit der Weight Watcher versucht mich dazu zu bringen, dass ich Salat esse und keine Schoki mehr. Der wird frustriert sein, weil ich werde das tun. Also weder Salat essen, ich esse nichts Grünes außer grüne Gummibären, noch werde ich groß auf meine Schokolade verzichten. So, und der kann ja nicht hingehen und sich die Finger im Backofen einklemmen und sagen, ich bin eine Lusche. Er kann versuchen, es mir ein bisschen plausibler rüberzubringen. Das ist eine Möglichkeit und danach gucke ich, wie kriege ich es noch besser hin, dass der Kunde versteht. Es ist immer die Frage nach dem Warum. Ich muss gucken für mich, dass ich so gut wie möglich erläuter und auch über Fragen den Kunden dazu bekomme, dass er versteht. Und ich glaube, wenn man versteht, weshalb man etwas tut, dann wird es besser, als über Verbote zu agieren. Und ja, ich freue mich natürlich nicht, wenn Dinge schief gehen. Ich meine, wenn ich mit einem Kunden ein Thema habe, ist das eins und ich lasse einige Dinge auch stehen, dann ist das so. Sag's aber auch dem Kunden, sag ja, ich war stets bemüht. Es gibt Dinge, die funktionieren nicht, weil Menschen das nicht umsetzen können und wollen. Mit anderen Niederlagen, zum Beispiel, dass mir ein Hund durch die Finger fließt in Afrika. Boah, ich meine, ihr habt mich jetzt schon ein bisschen in Tränen erlebt hier, durch den Podcast hindurch. Das ist etwas, natürlich denke ich, hätte man es ändern können, verhindern können. Aber ich weiß, dass ich immer mein Bestes gebe. Und deshalb nehme ich es, wie es ist. Ja, und gucke, dass ich dann wieder schuscheloser, das heißt immer weiter nach vorne. Das ist mein Hauptspruch und dass ich dann weitermache. Ne? Ich muss es hinnehmen. Niederlagen gehören dazu und es bringt nach vorn.
Kann man auch, denke ich, ein bisschen was für sich mitnehmen.
Tolle Fragen. Gibt es noch eine?
Es gibt noch zwei, die hier noch offen sind. Schön. Und zwei, die sich so ein bisschen ähneln. Die eine Frage ist, deswegen stelle ich es mal zusammen, woher nimmst du deine ganze Power und woher nimmst du deine ganze Zuversicht?
Ja, also es sind tatsächlich zwei. Meine Power nehme ich daher. Ich habe gerade diagnostiziert bekommen. Ich habe so ein kleines Gending. Da stimmt was nicht. Und ihr seid die Ersten, die das jetzt hören. Mit Serotonin und Dopamin. Und deshalb, also wird eingestellt, ist auch alles gut. Aber das gibt mir diesen Biss und diesen Go. Ich komme einfach nicht gut in die Mitte. Und deshalb kann ich marschieren. Wenn ich etwas sehe, was mich begeistert, dann ziehe ich das durch. Daher kommt die Power. Und die Zuversicht nehme ich da. Also ich hoffe nicht, dass jetzt durch das Einstellen, durch irgendwelche Supplements es weniger wird. Ja, dann lasse ich es wieder.
Wollte ich gerade sagen.
Ich kann himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt. Ich kann auch tierisch traurig sein über Dinge. Und es ist manchmal besser, die Mitte zu haben. Ich kann auch nach vorne gehen. Und nicht umsonst ist mein Tier der Honigdachs, der immer so ein bisschen so aussieht wie, ach, der ist ganz gemütlich und tut nicht so ein kleines, dickes Ding, das da rumläuft. Aber wehe, wenn er losgelassen und ich ziehe durch. Ich möchte mich als Feind nicht haben. Und deshalb ist es ganz gut, dass ich hoffentlich da auch mehr in die Mitte komme. Aber wie gesagt, da kommt meine Energie her. Und ich lasse hier ganz schön die Hosen runter. Aber es bin ja auch nicht ich, es ist ja es. Und meine Zuversicht, ach, ich kann auch ganz schön schwermütig sein und Depri. Und dann denke ich, okay, es bringt ja nichts. Ich versuche in solchen Momenten, wo ich echt unten bin, und das gibt es, zu sagen, okay, lass uns Lösung finden. Es nützt nichts. Und ich finde Lösung und ich gehe dann auch über Menschen hinweg, die mich in meinen Gedanken dahin getrieben haben. Also ich habe mich davon treiben lassen, die tun es ja nicht, dass ich dann kurz unten bin und sage so, und jetzt erst recht. Ich lebe ja eh. Und wenn ich eh lebe, kann ich auch gucken, dass ich das Beste draus mache. Mit schlechter Stimmung und schwermütig durchs Leben zu laufen, nützt nichts. Ich erfreue mich daran, dass um mich herum tolle Menschen sind. Ich habe für mich, ich tue es nicht mehr, aber ich habe es im Kopf. Ich empfehle es vielen. Nehmt euch eine Handvoll ungekochte Karöttchen. Nee, Karöttchen gar nicht, Erbsen. Es sind Erbsen. Dadurch, dass ich das nicht esse, verwechsel ich das auch. Erbsen. Nehmt euch eine Handvoll Erbsen, 10, 12 Erbsen, in die linke Hosentasche. Und jedes Mal, wenn ihr was Tolles erlebt am Tag, tolle Blume, dahin ist jetzt deine gelbe Wand, und gelb ist so eine Farbe, gelb-orange ist meine Farbe, das macht mich einfach glücklich. Zack, für diese tolle Sache wandert die eine Erbse rüber in die nächste Hosentasche. Und am Ende des Tages hast du bewusst die Momente erlebt und hast deine Erbschen gewechselt von links nach rechts, von rechts nach links. Und ich mache es im Kopf. Wie gesagt, ich brauche da keine Erbsen mit mir rumzuschleppen. Das ist das. Und ich sehe einfach das Gute in Menschen und im Tier. Und das ist Arbeit. Das war nicht immer so. Aber es macht das Leben gut und so viel glücklicher und zufriedener, als wenn ich in den Miesen rumkrame. Lasst das. Freut euch an Dingen. Das Leben ist einfach lebenswert.
Ja, danke dir dafür. Ich glaube, das ist etwas, das sollte man sich wirklich viel mehr bewusst machen. Das ist natürlich in Zeiten, sage ich mal, wo, ich sag mal, viele Themen gesellschaftlich, weltpolitisch, Weltschmerz und dann auch noch die anstrengenden und emotional belastenden Situationen für Menschen in der Hundebubble, die sich im Tierschutz auseinandersetzen und mit diversen Themen, die aktuell problematisch sind. Das ist natürlich auch immer was einen persönlich emotional sehr belastet, dass man sich dann auch dafür sorgt, dass es einem persönlich gut geht. Und den Erbsen-Tipp fürs Bewusstmachen oder wie man es dann für sich selbst umsetzt, das halte ich für sehr, sehr, sehr wertvoll, weil nur so kann man sich selbst am Ende des Tages sagen, ey, komm, es ist doch nicht alles schlecht. Es ist auch gut.
Es ist nicht alles schlecht. Und kann ich nicht etwas dagegen tun, Merle? Klar, wir haben da draußen Krieg. Wir haben manchmal, ja, wir können das schwierige Zeiten nennen.
Ja.
Dennoch können wir hingehen und sagen, so, und ich tue jetzt etwas Gutes. Ich habe gestern oder vor ein paar Tagen, ich weiß es gar nicht, auf Facebook irgendwas geschrieben. Und da hat eine Dame zurückgeschrieben, ich habe meine Tierärztin so gelobt. Und sagt sie, ja, und um uns herum, da ist eine Familie, denen geht's ganz schlecht. So, jetzt hat vielleicht nicht jeder finanzielle Möglichkeiten, aber vielleicht zu Hause irgendwas. Und ich sage, was wird gebraucht? Und damit kann man doch ein kleines bisschen etwas Gutes tun. Ich glaube, Gutes zu tun ist für einen selbst auch eine schöne Sache. Für mich ist es schön, ich freue mich, wenn ich Glanz in die Augen von Mensch und Tier bringen kann. Wenn mir das glückt, wenn ich nur eine tolle Sache mache. Ich war, ich wiederhole mich, in Afrika, und da schreibt mich eine Dame an, die mir sehr nahe ist und sagt, könntest du mir einen Stein mitbringen? Ich bin jemand, der mit Erwartungen nicht gut ist. Wer von mir erwartet, hat ein Problem. Aber das war so eine nette Bitte. Und könntest du mir einen Stein mitbringen? Und klar, ich habe einen Stein gefunden und ihr geschickt. Und sie ist so fröhlich. Und das ist Glanz in den Augen. Wenn ich das kann, dann verschiebt sich dieses Negative in der Welt auch. Weil ich trage dazu bei, dass es ein kleines bisschen besser wird mit guter Energie. Das klingt so schwierig oder so abgehoben und so, oh, du machst ihr die Welt, wie sie dir gefällt. So ist es nicht. Ich lebe auf meiner Insel, ich sehe das draußen, ich bin ja nicht weltfremd. Nichtsdestotrotz, ich kann an vielen Dingen gerade nichts rütteln. Und kann ich, indem ich wählen gehe und sonst was. Aber ich kann Dinge nicht groß ändern, aber im Kleinen. Und ich werde heute noch mein Sparmops, da sind 1- und 2-Euro-Stücke drin, den Sparmops öffnen und nachher zu meinen Obdachlosen fahren nach Darmstadt und denen das vorbeibringen und gucken, was so, ja, das ist das. Einfach glücklich machen.
Ja, das ist ja auch nicht so, dass man damit andere Menschen, sag ich mal, hilft oder Glück und Freude verbreitet, sondern ich glaube, es ist auch einfach das, wenn es so viele Dinge gibt, wo man sich so machtlos fühlt, wenn man sich davon, ja, das, was einen ja auch häufig erdrückt, aber man kann sich einfach im Kleinen wieder Dinge schaffen, wo man das Gefühl hat, man kann etwas bewirken und man kann ja dazu etwas beitragen, dass es anderen besser geht und dass es einem dadurch auch besser geht. Das ist total legitim, ne? Weil man ja immer sagt, nichts, was man tut, ist wirklich ohne eigenen Nutzen. Natürlich hat das auch einen eigenen Nutzen, aber ich denke, klar, nur wenn es einem selbst irgendwo gut geht und man irgendwie das schafft, positive Emotionen in sich selbst zu wecken, dann kann man auch anderen dabei helfen. So. Und deswegen hat das ja alles, sage ich mal, so einen kleinen Kreiseffekt.
Das sind Energien, die sich weitertragen. Und klar, wir machen nichts, ohne davon auch irgendwas zu haben. Und ich erwarte nichts. Also wenn ich etwas gebe, möchte ich nicht, dass ich dafür etwas zurückbekomme, weil ich es mir schon selbst zurückgebe, weil ich einfach gerne getan habe. Freude bereiten.
Okay, dann danke dir für diesen sehr persönlichen Einblick auch. Und danke dir für das ganze nette, tolle und wirklich sehr, sehr persönliche Gespräch. Danke dafür. Gibt es zum Ende jetzt noch was, was du unseren Zuhörenden noch auf den Weg mitgeben möchtest, was du heute noch nicht losgeworden bist?
Also erstmal sehr, sehr gerne habe ich das gemacht und ich danke für dein Zuhören und für das total tolle und kompetente durch den Podcast führen. Nee, ich habe nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, wenn jemand was von mir wissen möchte, schickt mir eine Mail an info@hundeakademie.de. Kann ja sein, dass es noch Fragen gibt. Und ansonsten, ja, also hört sich immer so an, aber ich habe schon alles gesagt. Schaut nach vorne immer weiter und ich glaube, Zuversicht ist das Allerwichtigste. Bleibt gesund und kommt gut durch die Zeit und genießt das Leben so gut ihr könnt. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ich weiß, ist nicht ganz einfach, wenn man gerade krank ist. Aber Mensch, ich bin dem Sensemann schon ein paar Mal von der Schippe gesprungen und es lohnt sich, nach vorne zu schauen.
Das lasse ich mal kurz so stehen. Ja, danke dir, Perdita, dass du dabei warst. Es war mir eine große, große Freude. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg und Glück mit deinen aktuellen Projekten und mit dem Buch und mit dem nächsten Buch. Hoffe, dass das alles so klappt, wie du es dir vorstellst.
Vielen, vielen Dank, liebe Merle. Dir auch alles Liebe und deinem Team. Und bleib gesund und fröhlich und weiter so.
Dankeschön. Tschüss.
Bitteschön. Tschüss.
Ich hoffe, ihr hattet genauso eine Menge Freude wie ich mit diesem Interview und den ehrlichen Einblicken in Perditas Leben und ihre Projekte. Alle Links zu den Büchern und Projekten findet ihr natürlich in der Beschreibung. Auch zu ihrem ganz neu erschienenen Buch Tambas großes Abenteuer, wie ein kleines Nashorn gerettet wurde. Das ist ein Buch zum Projekt Rettet das Nashorn, ein Sachbilderbuch. Wenn du das Projekt spannend findest, dann ein absolutes Muss. Schau da unbedingt mal rein. Die Links, wie gesagt, in der Beschreibung, in den Shownotes. Und lasst uns natürlich auch wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Gerne auf Instagram per Nachricht oder lass uns ein paar Sternchen da. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.